Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hier ist Radio Free FM, ihr hört die Plattform und heute geht es um Arbeiten mit Holz. Und bei mir zu Gast ist Stefan Brustzeit. Hallo, Herr Brustzeit.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, es geht so um Holzschatullen, habe ich hier aufgeschrieben. Dann solche Stichworte wie Parketterie, Muster, wenn das jetzt kein Druckfehler ist, das weiß ich nicht, Nussbaum, Splintbereiche und alle solche Sachen, mir zunächst mal völlig fremd, aber ich möchte ja auch was dazulernen und ihr draußen sicher auch. Wir fangen wie immer mit einer kleinen oder auch gern umfangreichen Vorstellungsrunde an.
Ja, mein Name ist Stefan Brustzeit. Ich bin 56 Jahre alt und von Beruf bin ich Ergotherapeut und Schreinermeister. Ich arbeite seit einigen Jahren als Ergotherapeut in einer Klinik und da hat sich so über die Zeit etwas entwickelt, dass ich gemerkt hatte, mir fehlt so ein Stück Anerkennung. Etwas, wo ich sagen kann, ach, das ist jetzt aber wirklich etwas Tolles geworden. Und darüber habe ich halt eben angefangen, mir mein Hobby, was ich so nebenher hatte, mit kleinen Holzschatullen immer weiter auszubauen. Und so bin ich jetzt halt seit 5, 6 Jahren auf größeren Märkten in Süddeutschland oder in Südwestdeutschland unterwegs. Und ja, versuche da natürlich dann meine Holzarbeiten anzubieten, zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, auch das, was so heute hier interessant von mir erzählt werden kann.
Ja, jetzt mal die Frage, wie sind Sie jetzt eigentlich auf diese Holzschiene, nenne ich es jetzt mal, gekommen? Fangen wir mal so ein bisschen in der Kindheit an. Ja, vielleicht, was hat Sie da fasziniert? Was waren da so Ihre Hobbys? Haben Sie da schon mit Holz gearbeitet?
Also, meine Eltern hatten einen Kiosk gehabt. Und da war das so, da stand jetzt eher das Bedienen, das Verkaufen im Vordergrund. Und das war eigentlich irgendwie toll zu sehen, da kommt jemand, will etwas, ich gebe es ihm, er gibt mir was und alle beide sind wir halt eben glücklich am Ende der Geschichte. Und Kaufmann werden wollte ich aber nicht. Das hatte ich schon gemerkt, das ist nicht meine Sache. Ich habe dann eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Tischler, ich komme aus Norddeutschland, da ist der Schreiner Tischler. Habe da in dem Beruf eine Zeit lang gearbeitet. Aber es hat mir eigentlich nicht gereicht, das, was ich da in einer normalen Tischlerei gemacht hatte. Und habe das einfach so ein bisschen, ja, habe daran geträumt, gesponnen, überlegt, was könnte ich machen. Es kam dann halt eben, wie bei vielen Leuten aus dem Holzbereich, ein Bandscheibenvorfall dazwischen. Und deswegen konnte ich den Beruf dann nicht weiter ausüben und habe eine Ausbildung zum Ergotherapeuten gemacht. Da ist ja Holz zum großen Teil mit drin. Nach dieser Ausbildung habe ich dann in einer Klinik als Ergotherapeut in der Arbeitstherapie angefangen, in einer Holzwerkstatt. Und das war schon, ja, eine richtig schöne Sache, aber ich habe gemerkt, ich mache nicht was Schönes mit Holz. Ich leite es an. Ich mache nichts damit. Und so habe ich mir halt eben in meiner kleinen Werkstatt zu Hause Werkstücke, Arbeiten entwickelt, die ich dann halt eben auf Märkten angeboten habe, verkauft habe. Und da ist dann auch wieder dieses Kaufmännische mit reingekommen. Wenn so ein Kunde an den Stand kommt, da in dem Augenblick diesen Menschen die ganze Aufmerksamkeit anzubieten. Und das kann 5 Minuten später schon wieder jemand anders sein. Mhm. Es ist mir also wirklich erst spät aufgefallen, dass da, glaube ich, viel von diesem Kiosk wieder zum Vorschein gekommen ist.
Mhm. Ja. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch so ein bisschen auf die, Sie sagen ja im Norden, sagt man Tischlerlehre, zurückkommen. Warum haben Sie sich für eine Tischlerlehre entschieden? Ich meine, es gibt ja viele, sage ich jetzt mal, handwerkliche Sachen. Warum Tischler?
Warum ich das damals gemacht habe, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann heute sagen, warum ich gerne Tischler-Schreiner bin, weil ich da ein Werkstück habe, der warm ist, einen Werkstoff habe, der einen angenehmen Eigengeruch mitbringt, der gewisse technische Grenzen hat, ich aber mit diesem Werkstoff gestalten kann. Ich glaube, das können Metaller nicht so. Die können nicht mit der Maserung, mit der Textur des Holzes, mit der Farbe spielen. Und diese ganze Spielbandbreite mit Holz, die ist einfach so so faszinierend, ist einfach unbegrenzt.
Ja gut, das hat wahrscheinlich dann schon bei der Entscheidung auch mitgetragen, weil es sich ja manchmal dann doch nicht so bewusst, aber ich kann es schon nachvollziehen. Also Holz riecht gut in einer Holzwerkstatt, riecht es besser als in einer Metallwerkstatt. Ja. Weil ich ja so hobbymäßig, ich habe es ja vorher so ein bisschen erzählt, die Leute draußen wissen es ja zum Teil, manchmal arbeite ich in einer Holzwerkstatt, manchmal in einer Metallwerkstatt und es riecht besser. Ja, und es ist angenehmer, es ist wärm, auch die ganze Atmosphäre ist wärmer schon so, von Haus aus. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie ist eigentlich so der Weg von der Idee, sage ich jetzt mal, zum fertigen Kunstwerk. Wie läuft das bei Ihnen? Was geht da so vor sich?
Da gibt es eigentlich zwei Wege. Der eine Weg ist, ich habe ein Stück Holz, einen Brettabschnitt, in dem ich eine schöne Zeichnung sehe. Und ich überlege, wie ich die jetzt herausholen, betonen kann, weiterverarbeiten kann. Und ich muss vor allem natürlich auch gucken, weil ich ja erstmal dünne Brettchen verleime, was finde ich noch dazu? Der zweite Weg ist der, ich habe einen Bleistift in der Hand und irgendwo auf einem Blatt Papier mache ich mir irgendwie eine kleine Skizze, wie ein Teil aussehen könnte, wie ein Muster aussehen könnte und ich lasse da einfach die Gedanken laufen. Das sind viele kleine Zettelchen, die ich halt eben vollmale und meistens eigentlich wegtue. Aber da bleibt so doch das ein oder andere hängen und irgendwann verbinden sich so diese Idee von dem kleinen Zettelchen und die Brettrohlinge, die ich mir schon beiseite gelegt habe, und dass ich daraus etwas machen kann. Beiseite gelegt deswegen, wenn ich es einmal abgesägt habe, ist es ab. Da habe ich natürlich keine Chance mehr, in der Länge was zu verlängern. Also irgendwann kommt die Entscheidung, ich möchte eine Schatulle in der Größe bauen. Dafür brauche ich das Material und jetzt kommt der erste Schnitt. Dann wird es abgelenkt und dann ist eigentlich schon die Entscheidung wirklich gefallen. Da lässt sich dann eigentlich nichts mehr irgendwie umstürzen. Ja, dann bereite ich mir die Bretter vor, ich verleime sie, ich hobel sie aus, sie werden zum Sägen vorbereitet und dann wird dieses Ornament, was ich mir vorher überlegt habe, in diese beiden Bretter gesägt. Also es ist zum einen eine ganz klare, bewusste Entscheidung, jetzt geht's los und das andere ist so etwas Spielerisches, etwas Verträumtes mit einem Stift und einem Papier in der Hand.
Ja, gerade zu den Zettelchen, das interessiert mich. Was sind so die Gelegenheiten, wenn Sie jetzt beim Zahnarzt hocken, oder, weil wir gerade vorher so nebenbei über Zahnarzt geredet haben, oder daheim auf dem Sofa oder bei, wenn, na gut, bei der Arbeit hat man ja vielleicht auch mal Pause oder die Leute, die man betreut, die machen ja zeitlang mal selber, muss denen ja nicht permanent auf die Finger gucken. Was sind das für Gelegenheiten, wo sie auf den Zetteln malen?
Naja, das sind diese Gelegenheiten bei Besprechungen, wenn es vielleicht gerade irgendwie langweilig wird oder auf dem Heftrand, weil da halt eben bei dem Heftrand noch Platz ist, auf einer Rückseite von irgendeinem Teil, was ich mir eine Ausschreibung für eine Ausstellung, wo ich mal eben schnell was skizziere, das sind Ideen, die kommen, die sehe ich irgendwo aus der Architektur, Gegenstände, die ich dann die ganz klein sind, die ich dann vergrößere, weil ich meine, das könnte eine Form sein. Ganz große Gegenstände, die ich schrumpfe, weil ich sehe, da ist etwas drin. Ja, da läuft einfach dann der Bleistift. Das merke ich manchmal gar nicht so richtig, dass ich da etwas entwerfe, etwas zeichne. Aber das meiste ist manche Sachen hefte ich wirklich weg oder lege ich mir beiseite, dass ich da später nochmal drauf zurückgreifen kann. Aber das ist eigentlich eine ständig sprudelnde Quelle.
Mhm. Ja, also, mich erinnert es jetzt bloß gerade so nebenbei insofern gut, der hat was anderes gemacht, an Kollegen, Englischkollege ist auch pensioniert, der hat dann auch immer in der Konferenz was gemalt, aber irgendwann haben das die Leute gesehen und dann haben sie dem seine Zettel gesammelt und ein richtig gutes, also es ist ein regelrechtes, großes, großformatiges Kunstwerk geworden, was der da immer sozusagen gemalt hat. Also gut, jedenfalls besser als einschlafen in der Konferenz.
Das denke ich auch.
Gut, ich möchte jetzt aber zuerst mal, weil das Thema Material ist ja auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Klar, es ist Holz, aber Holz kann ich kaufen, ich finde es irgendwo, ich säge es ab. Alle möglichen Wege, wie kommen Sie an Ihr Holz? Und noch dazu die Frage, nach welchen Kriterien suchen Sie es aus? Also das sind so die...
Also ich habe meine Dosen, Kästen, Schatullen mit Exoten angefangen, die ich mir, manche hatte ich, weil das Drechselrohlinge war, die ich zu Brettern aufgesägt habe. Ich habe mir im Holzfachhandel sogenannte Messerreste gekauft. Das sind Reste, die bei der Furnierherstellung anfallen. Das waren wunderbare Hölzer. Echtes Rosenholz, Königsholz, hervorragend. Nur diese Materialien, da ist natürlich die Herkunft recht zweifelhaft. Ob das halt eben aus irgendeinem Raubbau ist, das war mir dann irgendwann nicht mehr so richtig geheuer. Und ich bin dann auf die einheimischen Exoten umgestiegen. Das war am Anfang ein Zufallsfund. Ich musste an einem Bahnübergang warten und da hatte ich gesehen, da lag von dem Zwetschgenbaum lagen Meterstücke und ich bin dann rumgefahren und habe mir die eingeladen und dann mal aufgesägt und angeguckt und klar, ich kannte Zwetschgenholz von der Wirkung mit dem gelben Splint und dem roten Kernholz. Aber wie ich das auf einmal so in der Hand hatte, das war eigentlich eine Initialzündung. Ich habe dann kleine Kästchen gemacht und dann da immer speziell die Vorderstücken von der Schublade, die Doppel, aus diesem besonderen Holz gemacht. Und daraus ist das dann gewachsen. Und es ist also so, dass ich im Frühjahr, wenn ich durch die Gegend fahre, wenn ich irgendwo einen Obstbaum liegen sehe, bin ich eigentlich sofort mit meinem Zettel dran und frage halt eben nach, ob ich den Stamm kriegen kann. Wenn ein Stamm da liegt, ich kaufe sie teilweise, manchmal kriege ich sie geschenkt, manche Bäume kriege ich fürs Rausmachen. Da kommt eigentlich immer Holz zu mir. Meine Söhne sagen, ich verarbeite kein Holz, ich sammel Holz. Ich habe das jetzt ein bisschen auch ausgedehnt, dass ich dann bei Kleinanzeigen geguckt habe und so bin ich dann an Spezialitäten gekommen wie Mooreiche. Das ist also ganz schwarzes Holz. Das, was ich habe, ist aus dem Schussental bei Schussenried. Da ist beim Straßenbau in 3 bis 5 Meter Tiefe Holz zum Vorschein gekommen. Und die Straßenbauer, die müssen das dann kennzeichnen. Dann wird vom Regierungspräsidium untersucht, wie alt das Holz ist. Und dann können die damit machen, was sie wollen. Das verkaufen die natürlich. Und da habe ich dann halt eben Holz, da habe ich ja auch 2 Werkstücke stehen gerade, da ist Holz drin, das ist 2.000 bis 3.000 Jahre alt.
Deswegen ist es deswegen so dunkel?
Die Eiche enthält Gerbsäure. Mhm. Die Gerbsäure reagiert mit Eisen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Wurzacherit entwässert in die Schussen. Das kann aber auch ein anderes Moorgebiet sein. Moorwasser ist eisenhaltig. Und dieses eisenhaltige Wasser reagiert dann mit dem Holz. Und dann, oder das Holz, die Gerbsäure reagiert mit dem eisenhaltigen Wasser. Das Holz ist unter Luftabschluss. Mhm. Die Gerbsäure bewahrt es vorm Zerfall und somit können die unter Luftabschluss in 3 bis 5 Meter Tiefe Jahrtausende überdauern.
Ah, das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Mooreiche ist in dem Sinne jetzt nicht eine spezielle Eichensorte, sondern sie heißt Mooreiche, weil sie im Moor drin war.
Im Moor, beziehungsweise in Gewässern, die halt eben entsprechend eisenhaltiges Wasser haben.
Weil wie gesagt, ich dachte, also man kennt ja alle möglichen Bäume, aber von der Mooreiche habe ich noch nichts gehört.
Jetzt mittlerweile kann man das halt eben zum Teil chemisch behandeln, ja, dass sie dann so dunkel wird. Da kann man auch so ein bisschen tricksen. Aber das, was ich da habe, ist echte Mooreiche. Und ich heb da auch jedes Abfallstück auf. Also ich kann das nicht in den Ofen schmeißen.
Ja, nee, ich meine, es wird ja nicht alltag solche Stämme mit Mooreiche ausgegraben.
Ja, ich glaube, die werden schon alle Tage im Straßenbau ausgegraben, echt? Aber dann ist keine Zeit oder es haben die Leute kein Interesse. Also da waren dann noch Stücke, die hätte ich mir holen können, aber ich hatte erst in der Woche später wieder Zeit und da waren sie weg. Und die mussten die Baustelle räumen und da haben sie die wirklich dann irgendwo
schade
weggeschmissen. Das sind so Glücksgriffe. Manchmal sehe ich dann den Stamm, wo ich sage, morgen mache ich einen Zettel dran, den auf 30 Zentimeter Länge gesägt, dann bin ich halt eben zu spät.
Also hier bei mir, auf der anderen Seite der Scheibe, da ist sogar gar keine Scheibe, da steht jetzt so ein Kasten, nenne ich es jetzt mal, oder so eine Box, wie auch immer, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig bezeichnet, und da ist jetzt so ein ganz dunkles Holz und das ist diese Mooreiche.
Das ist die Mooreiche. Aha. Die geht von ganz schwarz bis so zu einem mittleren Braunton.
Mhm. Und dann ist noch so ein bisschen helles Braun und dann so was ganz Helles. Was ist das für
das
Holz?
Das ganz Helle ist Birnbaumholz. Das kennen Sie vielleicht noch aus der Schule. Die Zeichengeräte, die früher unter der Tafel waren, bevor die aus Kunststoff gefertigt wurden, waren die früher aus Birnbaumholz.
Ah, ja.
Weil das halt eben ein sehr ruhiges Holz ist. Wenn das abgelagert ist, da passiert also dann von der Form her nur noch wenig. Ja, und so lineale Geodreiecke früher in der Schule, die waren aus Birne.
War ein bisschen stabiler als das Plastikklump.
Weiß ich nicht.
Nee, ist so. Ich meine, ich weiß, also man hat ja selber manchmal mit so etwas älteren Zeichengeräten zu tun und das kann ich bestätigen. Das ist angenehmer. Es ist auch, ich finde es auch robuster.
Es ist leichter. Es ist, wenn man es anfasst, warm. Alle Kunststoffoberflächen sind kalt, wenn man sie erstmal berührt. Und bei den Oberflächen, die ich habe, Massivholz, geölt und gewachst, ist es immer so, dass wenn man es anfasst, nicht erstmal so ein kurzer Kälteschock wie auf einer lackierten Oberfläche einen berührt. Es berührt einen erstmal was Warmes. Und das ist eigentlich das, was die Menschen auf den Märkten und bei den Ausstellungen eigentlich an diese Werkstücke auch sofort fasziniert. Oder das ist einfach das Ansprechende. Das ist einfach eine sehr angenehme Haptik, da springt was über. Und ich denke schon, dass bei vielen Leuten da was überspringt.
Und das Mittlere? Also so mittlere Helligkeit?
Ich weiß jetzt nicht, welche Seite Sie da sehen. Das kann natürlich sein, dass das so etwas Rötliches ist. Das ist das Kernholz von der Birne.
Ah, so.
Da hat der Stamm dann Inhaltsstoffe eingelagert, die verfärben das Holz halt eben. So. Und es gibt hier ein Stück, da ist es so rotbraun verfärbt. Das hatte ich erst später gesehen. Da war in dem Baumstamm vermutlich ein Fernmeldedraht eingewachsen.
Ah.
Und der hat natürlich dann auch wieder eine Reaktion ringsherum ausgelöst. Und man sieht halt eben in dem Holz so zwei silberne kleine Litzen. Das ist mir auch erst aufgefallen, wie ich es geschliffen hatte, dass ich dachte, was ist das denn? Es ist natürlich eine Katastrophe, wenn wirklich ein Nagel oder so im Holz drin ist.
Ja,
das habe ich natürlich leider bei den Obstbäumen nicht selten, dass irgendwo ein Nagel drin
klar,
steckt.
Und das tut dem Sägeblatt nicht gut.
Das tut meinem Säger nicht gut, der mir die Stämme zu Brettern aufsägt.
Ja gut, also jetzt haben wir mal so ein bisschen über die Holzbeschaffung, nenne ich es jetzt mal, geredet. Und jetzt ist das Material da. Wie geht's dann weiter?
Also jetzt wird's technisch. Ich bereite mir zwei Bretter vor. Ungefähr 25 mal 25 Zentimeter. Die streiche ich auf beiden Seiten mit Leim ein. Lass das trocknen. Der Zweck ist, dass mir diese Hölzer, wenn ich die später säge, nicht kaputt brechen. Dieser Leim bildet einen Film, der die zusammenhält. Im nächsten Arbeitsgang lege ich diese beiden Brettchen aufeinander und hefte sie außen ringsherum mit einer Leimnaht. Nicht in der Fläche innen drin, sondern außen. So kann ich sie halt eben, wenn ich sie gesägt habe, das kommt als nächstes, wieder trennen. Das heißt also, die sind außen ringsherum geheftet. Ich zeichne mir mein Muster auf, was ich haben möchte. Ich bevorzuge diese Wellenlinie, weil ich die so viel kombinieren kann. Es ist endlos. Und dann gehe ich an die Dekupiersäge oder an die kleine Bandsäge, die ich habe, und säge diese Wellenlinien. Ich erhalte dann Streifen, die doppelt sind. Oben ist ein dunkler, unten ist ein heller, die an den Kanten genau die gleiche Kontur haben. Danach wird, wenn ich alles gesägt habe, diese Heftung gelöst. Und ich lege mir dann erstmal die dunklen auf die eine Seite und die hellen auf die andere Seite. Und dann geht's los. Dann nehme ich das erste dunkle, das zweite helle, das dritte dunkle und so weiter. Leg die zusammen, sortiere die neu und dann gibt das so ein Wellenmuster. Hell, dunkel. Das andere ist dann genau der Wechsel dazu. Wenn ich mit dunkel angefangen habe, ist es da natürlich dann das erste, das helle. Ist also so eine Positiv-Negativ-Farbabbildung.
Ist das jetzt das, was hier auf der anderen Seite steht, oder ist das
ja
wieder
genau,
was anderes?
Ja, genau.
Also da ist jetzt so auch so ganz dunkles Holz, das wird wohl auch wieder die Mooreiche sein.
Das ist die Mooreiche, das schwarze, und das gräuliche ist Nussbaum geräuchert. Mhm. Ist auch wieder halt eben mit einem Verfahren behandelt, dass ich das ein bisschen kräftiger in der Farbe kriege. Mhm. Ja, aber ich mache weiter. Ja. Im nächsten Schritt werden diese Streifen verleimt. Das heißt also, so wie ich mir die sortiert habe, werden sie wieder in der Breite verleimt. Dann habe ich zwei solche Brettchen, die so Wellenlinien haben. Die lege ich wieder aufeinander, hefte sie außen ringsrum, drehe sie um 90 Grad und säge sie ein zweites Mal. Und dann, weil ich ja diese Fläche zum zweiten Mal teile und passgenau wieder vertauschen kann, entsteht dieses verzerrte Schachbrettmuster. Bei den Märkten ist es dann so, dass wenn einige Hausfrauen aufmerksam zuhören, dann sagen sie, ach, das ist ja wie Schichtgebäck. Mhm. Da macht man ja auch nicht einzelne Streifen von dem hellen und von dem dunklen Teig, sondern es ist einfach eine Technik. Mhm. Man macht einen hellen Teig, einen dunklen, legt sie aufeinander, schneidet sie, versetzt sie um ein Feld und legt sie wieder zusammen. Und so entsteht halt eben bei diesem zweimaligen Teilen, Vertauschen, neu zusammenfügen, ein ganz neues Ornament, eine ganz neue Fläche, die ja manchmal so an Bilder von Escher erinnert. Es sind also Formen, es sind Farben, die sich gegenseitig durchdringen.
Ich wollte es gerade fragen.
Also, Nach Escher.
Ja.
Ja, das höre ich oft. Ja. Ach, das sieht ja so ein bisschen aus wie Escher.
Aus, ja.
Es hat so etwas. Weil ein Teil hört irgendwo auf und setzt aber daneben plötzlich wieder etwas anders an, in einem etwas anderen Winkel. Diese Spannung, die da entsteht, die zieht das Auge einfach an. Und also ich erkläre mir das so, wenn die Leute drauf gucken, die versuchen immer so ein bisschen so ein System drin zu finden, eine Harmonie zu finden. Mhm. Und da geht das Auge halt eben hin und her. Aber gut, das ist das fertige Werkstück.
Ja.
Wenn ich die Teile zum zweiten Mal geteilt, vertauscht, verleimt habe, werden die Flächen bündig geputzt, werden die Flächen verschliffen.
Mhm.
Das ist eigentlich der Moment, es ist ein bisschen langweilig, weil ich das an so einer Maschine mache, wo ich das immer wieder durchlaufen lasse, aber da entsteht dann die Idee, was denn daraus werden kann. Wird das eine Haubendose, wird das eine Würfeldose? Teile ich den Rohling in zwei oder vier Teile, mache Schatullen zum Klappen? Da habe ich auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Ich kann mir auch überlegen, gehe ich in nächster Zeit auf einen hochpreisigen Markt, wo ich natürlich ein Teil mache, oder gehe ich auf einen kleinen Markt, wo dann die Leute halt eben nicht so tief ins Portemonnaie greifen wollen. Also das habe ich da in der Hand, zu entscheiden, was für ein Werkstück das wird. Wenn die Flächen verschliffen sind, richte ich mir das Holz für den Kasten, für die Zarge. Was danach kommt, ist eigentlich ganz normale Schreinerarbeit. Macht aber ein Schreiner nicht so gerne, weil Werkstücke von 20 mal 20 mal 20 Zentimeter, die sind immer so fummelig, die sind immer so klein. Und das ist das, wo halt eben auch die Schreiner dastehen und gucken, weil bei der Größe fällt halt eben, da fällt ein Zehntel, fällt ein Hundertstel Millimeter auf, wenn etwas ein bisschen aus dem Winkel ist, ein bisschen schräg ist. Mhm. Also da fallen natürlich Material oder Arbeitsungenauigkeiten dann auf. Mhm. Aber eigentlich könnte das jeder.
Da kann man, Schreiner. Ja, aber da kann man dann nicht mit dem Hammer so kurz, weil klar, passt nicht mehr so klack mal dagegen und dann ein bisschen mehr Leim rein und dagegen hauen. Dann passt,
ja, das geht halt da nicht. Leimen, da verstoße ich natürlich schon so ein bisschen gegen eine Handwerksregel. Wenn ich diese Wellenstreifen verleime, dann arbeite ich da nach dem Motto, viel hilft viel. Mhm. Ich habe also extra eine Verleimvorrichtung gebaut. Ich brauche ja von beiden Seiten Druck, dass das nicht ausweicht. Ich muss in der Hauptrichtung starken Druck aufbauen. Und das muss alles sehr schnell gehen. Und das geht eigentlich nur mit viel hilft viel. Mhm. Da geht leider viel verloren. Aber ich krieg's nicht anders hin.
Ja, sind wir gerade noch bei den Werkzeugen. Also Sie haben vorher gesagt, Sie haben so eine Dekupiersäge, eine Bandsäge, jetzt so eine Verleimvorrichtung. Was haben Sie sonst noch für Sachen?
Da ist natürlich die kleine Tischkreissäge. Es ist ein etwas älteres Modell, was ich mir dann so umgebaut habe, dass ich also dann die Kästen auf Gärung dran sägen kann. Das würde mit jeder normalen Säge auch gehen, aber ich möchte natürlich dann auch möglichst rationell diese Schnitte machen. Und da brauche ich dann halt zusätzliche Anschläge, Anschlagverlängerungen, dass das dann wirklich flutscht, weil da jedes Mal neu einstellen und die Finger in Gefahr bringen, das ist natürlich gefährlich. Eine Tischfräse brauche ich, um den Falz für den Boden einzufälzen. Ich habe, und das ist eigentlich ein Kernwerkzeug, eine kleine Zylinderschleifmaschine, mit dem ich die Materialien auf Dicke schleifen kann. Ohne den wird es aber natürlich auch gehen. Also es ist, denke ich, alles von Hand machbar. Es ist alles mit einfachsten Maschinen zu machen. Ja, da kommt natürlich so dieser Maschinenwahn dann raus,
ja, dass man alles machen könnte. Man muss ja nicht alles von Hand machen, das dauert ja dann ewig. Und ich meine, man arbeitet ja trotzdem noch gut genug mit der Hand. Ich meine, Sie müssen ja mit der Hand da dran und aufpassen, dass der Finger nicht ab ist, wie Sie gerade erwähnt.
Genau. Ja, ich möchte es ja auch verkaufen.
Ja,
ich traue mir das jetzt nicht zu, auf einem Markt mit drei Teilen zu stehen und zu sagen, die habe ich von vorne bis hinten von Hand gemacht. Ich denke, da findet man auch einen Kunden. Wenn man das dokumentiert hat, wenn man dazu Bilder hat und wirklich zeigt, wie der Falz von Hand gehobelt wird, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal auf so einem Markt, dass man wirklich alles von Hand gemacht hat.
Ich möchte es nicht. Ja, jetzt haben Sie mir schon das nächste Stichwort geliefert. Machen wir dann nach der nächsten Musik, weil ja, Sie haben das jetzt diese Sachen hergestellt und jetzt müssen die ja irgendwo, man möchte die ja zeigen, man möchte sie verkaufen und um die Sachen geht's nachher. Ja, vor der Musik haben wir uns so ein bisschen relativ ausführlich über die Herstellung dieser Teile, also ich nenne es jetzt mal diese Schatullen zum Beispiel, unterhalten und die stellen Sie ja aus, beziehungsweise verkaufen Sie. Wie sind Sie da dazu gekommen? Wie war da der Einstieg? Ich meine, man muss ja irgendwo mal anfangen. Man kann jetzt nicht einfach herkommen und sagen, da Tisch hinstellen, jetzt mache ich auch mal mit. Wie geht es?
Ich habe das ja ganz am Anfang schon erzählt. Ich bin als Kaufmannssohn natürlich unter dem Kaufmannstresen aufgewachsen. Die zweite Sache war, glaube ich, auch, dass ich in meiner Jugend bei den Weihnachtsmärkten, die von den beiden Kirchengemeinden organisiert wurden, mitgemacht hatte als ehrenamtlicher Helfer. Und diese besondere Stimmung für einen Markt, was aufzubauen, etwas ganz Besonderes zu schaffen, da was zu verkaufen, das hat mich irgendwie fasziniert. Und ja, es kam so, dass meine Frau, glaube ich, ähnliche Erfahrungen hat. Sie kennt das auch so mit den Weihnachtsmärkten und wir sind beide ja so, dass wir gesagt hätten, jetzt versuchen wir mal in Tübingen auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand zu machen und hatten dann einen Standplatz und haben uns dann daran getastet. Ich habe anfangs eher Holzspielzeug gemacht, habe aber gemerkt, das ist es nicht. Ich möchte gerne richtige Schreinerarbeiten machen. Meine Frau hat Papierarbeiten gemacht und hat sich da auch immer weiter reingearbeitet. Und so haben wir zusammen einen sehr schönen Stand auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt gehabt. Und das hat sich dann auch wirklich irgendwann gelohnt. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn am Ende nochmal so ein zweites Weihnachtsgeld rauskommt. Und ich habe das dann für mich weiter ausgebaut. Ich war dann auf verschiedenen anderen Märkten. Bei einem in Freiburg kam jemand und hatte gesagt, oh, toll, möchten Sie sich nicht für die Originale bewerben? Ich habe das bei den Märkten manchmal so, dass Leute kommen, ja, wir machen einen Kunsthandwerkermarkt bei uns im Dorf, möchten Sie nicht kommen? Und da winke ich dann eher ab. Das ist, glaube ich, nicht so mein Marktsegment. Aber der aus Freiburg, der hat nicht locker gelassen. Der hat gesagt, super, und der hat mich noch ein paar Mal angerufen und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass das wirklich ein richtig professioneller Kunsthandwerkermarkt, Kunstmarkt ist.
Originale heißt
die, ja. Freiburger Originale, ah. Ja. Und dann habe ich mich beworben und dann, wie ich dann da war und gesehen hatte, was da für Aussteller sind, da dachte ich, boah, in diesen Kreis bin ich jetzt plötzlich reingekommen.
Bewerbung, wie geht das? Macht man da einen bösen Brief oder muss man da was hinschicken, Fotos?
Diese Bewerbung waren natürlich Bilder von den Werkstücken, es war eine Beschreibung, es war natürlich auch so ein bisschen Lebenslauf, ja, wie eine Kunstmappe eigentlich. Und da bin ich dann plötzlich in einen Bereich gekommen und die waren vor allem, das war so toll, die waren an mir interessiert. Es haben sich also die ganzen Kollegen da oder viele haben sich bei mir am Stand getroffen und haben gefragt, wie machst du das? Wie geht das? Mhm. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und das waren also Leute, die deutschlandweit, europaweit rumkommen und das war natürlich eine enorme Bestätigung.
Da hat man das Gefühl, man ist angekommen.
Irgendwo. Ja, genau. Oder zumindest der Weg, den ich eingeschlagen habe, ist ein richtiger. Ist einer, der führt irgendwo hin. Und jetzt mal sehen. Und jetzt gehe ich den weiter.
Man ist mit den Leuten zusammen.
Ja.
Nehmen wir ganz das. Ich weiß, genau. Was ich meine.
Ja. Und das war also etwas, das war richtig schön. Und ich habe als Neuling da gut verkauft. Das hat natürlich auch sein Übriges getan. Und es war kein Markt draußen, sondern drinnen, also eine Ausstellung. Also nicht irgendwie nasse Planen am Ende des Wochenendes einpacken. Und dann habe ich halt eben nochmal meine Werkstücke überdacht und geguckt, was verkauft sich, was passt, was möchte ich auch machen. Und so bin ich jetzt dabei, mehr mich in Richtung Ausstellungen zu orientieren, zu bewerben. Und mit den Kunsthandwerkermärkten draußen, ja, das mache ich schon auch gerne. Das hat so was Abenteuerliches, ja, das Zelt aufzustellen und die Ware zu präsentieren und drei Tage vorher zu gucken, ob's Wetter hält. ist auch schön, aber drinnen ist natürlich wesentlich angenehmer.
Jetzt haben Sie mir vorher erzählt in der Vorbesprechung, dass Sie auch Preise gewonnen haben.
Ja, ich hatte, nachdem ich zweimal auf diesen Profimärkten war oder Profiausstellung war, gemerkt, es gibt einen Verband, den BDK, Bund der Kunsthandwerker, Baden-Württemberg e.V. Und die richten das aus oder eine Teilgruppe davon. Wenn mir das gefällt, habe ich mir gesagt, dann ist es eigentlich Zeit, dass ich diesem Verband beitrete. Und das war letztes Jahr. Es war auch so eigentlich das Durchstarten mit dem. Und ich wurde aufgenommen und dann bekam ich auch die Unterlagen für den Staatspreis Baden-Württemberg. Das ist verbunden mit einer Landesausstellung. Ja klar, ich hatte die Bilder, ich hatte die Beschreibung und dann habe ich natürlich weitergemacht. Einfach mal, um zu sehen, wie weit komme ich mit meinen Sachen, wo stehe ich? War für mich einfach unheimlich interessant zu wissen, was machen die anderen und wo stehe ich im Vergleich dazu. Dann kam natürlich das große C dazwischen, es hat sich alles etwas verzögert. Und dann bekam ich die Nachricht, dass meine 3 Stücke für die Landesausstellung angenommen sind. Oh, dachte ich mir.
Das ist ja schon
mal
was. Alle drei.
Ja, gut. Und es hieß dann halt eben, und am Montag werden die Preisträger benachrichtigt. Und es wurde Montag und nichts auf dem Telefon. Dann war auf dem Anrufbeantworter eine Stuttgarter Vorwahl. Es war aber niemand dran. Ich habe dann am nächsten Tag angerufen. Und dann wurde ich benachrichtigt, dass ich im Rahmen der Landesausstellung den Sonderpreis für Betriebe der Handwerkskammer gewonnen habe. Mhm. Also das ist der Handwerkspreis. Mhm. Das war also richtig klasse. Also da dann von einer Jury die Anerkennung zu bekommen, das ist was Tolles. Das ging also wirklich runter wie Öl. Es gab dann dazu diese Landesausstellung. Das Tolle war, ich konnte da in der Preisverteilung sitzen. Ich wusste ja schon, welchen Preis ich habe. Die anderen, die nominiert waren, die haben natürlich bis zum Schluss auf heißen Kohlen gesessen. Es ging dann eine Woche, einen Monat lang, diese Landesausstellung. Und da gibt es dann noch einen Zusatzwettbewerb für den Publikumspreis. Mhm. Und den habe ich auch bekommen. Und das ist natürlich, das war für mich der Ritterschlag.
Gleich also, doppelt abgesagt.
Zum einen zu sehen, die handwerkliche Arbeit stimmt. Und zum anderen zu sehen, die Besucher finden meine Teile toll. Also das war für mich eigentlich noch wertvoller als der Preis von der Handwerkskammer. Da war ich einfach total platt.
So große Sektflasche gibt's gar nicht, gell?
Ja, genau.
Das kann ich mir doch vorstellen. Ja, jetzt haben Sie Besucher angesprochen und da bin ich jetzt auch beim Thema bei der Kundschaft. Was sind es für Leute, die das kaufen? Was kaufen? Ich meine, sie machen ja ganze Menge. Die Sachen sind verschieden groß. Sie haben auch so relativ, einerseits so relativ kleine Sachen, dann auch, haben sie gesagt, so hochpreisige Sachen. Ja, wie sind das so die Struktur? Kann man das so irgendwie sagen?
Es ist sehr unterschiedlich. Also, das ist, denke ich, auch für jeden, der an so einem Stand steht, wichtig darauf zu achten, nicht irgendwie die Leute nach Kaufkraft einzuteilen. Es gibt Kunden, die schleichen ein paar Mal rum, die gönnen sich etwas, die haben das halt eben ein paar Mal überlegt. Es gibt Kunden, die gehen lang und suchen vielleicht irgendwie ein Statussymbol, ich weiß es nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Ich sehe da eigentlich keinen roten Faden. Das ist ein potenter Kunde, der kauft mir jetzt ein hochpreisiges Teil ab. Mhm. Ich denke, wenn ich auf so etwas auch zielen würde, auf solche Leute versuchen würde, denen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, dann würde ich, glaube ich, diese Unbefangenheit verlieren. Mhm. Dann würde ich den Charme verlieren, der glaube ich irgendwie auch so ein bisschen rüberkommt, dass halt eben ich mit den Kunden auf einer Wellenlänge bin. Das ist glaube ich die Gefahr. Ich gebe ja ein Stück von mir her und da möchte ich eigentlich auch, dass derjenige das wirklich auch wertschätzen kann. Auf dem einen Markt hatte das ein Mann ganz interessant gesagt, gell, das hält man in der Hand wie so ein kleines Baby. Das hat wirklich etwas, weil über so eine Schatulle, da wölbe ich mich drüber, wenn ich die nacharbeite, da entsteht auf jeden Fall eine Beziehung zu diesem Werkstück. Und da geht es mir nicht drum, das nur dem Höchstbietenden zu verkaufen oder dem Wohlhabendsten. Ich habe Stammkunden, die immer wieder ein Teil kaufen. Also da ist ein Paar, die in Tübingen auf dem Weihnachtsmarkt gezielt zu mir kommen. Die haben, glaube ich, die größte Sammlung von mir. Aber das ist immer etwas ganz Distanziertes. Die möchten auch diese Distanz. Das habe ich dann irgendwann rausbekommen. Ja, ist gut. Dann gehe ich da auch drauf ein. Dann halte ich mich auch so mit meinen Geschichtchen vielleicht ein bisschen zurück. Ja, also es ist nicht, es gibt nicht den Kunden. Es gibt viele Geschichten an den Ständen. Viele Sachen, die einen wirklich berühren. Also ich hatte das einmal, dass ein Herr da war und der hatte immer was mit einem jungen Mann getuschelt und irgendwie bloß, wie sieht das aus? Und der hatte das dann beschrieben und ist mit der Hand drüber gegangen, bis ich zum Schluss eigentlich gemerkt hatte, dass der blind ist und dass der sich halt eben von seinem Sohn hat das Werkstück beschreiben lassen. Mhm. Und auch, wo es besser hinpasst und so. Und das sind natürlich dann beim Verkauf so Schlüsselmomente, Sternschnuppen, die auf einmal an einem vorbeistreifen.
Das heißt, der blinde Mann oder kann auch eine Sehbehinderung sein, der hat da also auch ihr Werkstück also ein Stück weit nach der Haptik.
Genau. Der hat das gefühlt und hat sich halt eben sagen lassen, wo es hinpasst. Ich habe Kunden, die sagen, ich möchte das, ich weiß, wo ich es hinstelle, ich weiß aber noch nicht, was ich reintue. und der eine hat mir, wie ich den jetzt mal wieder gesehen hatte, gesagt, wissen Sie, ich habe immer noch nichts drin, aber ich freue mich so dran, das aufzumachen und wieder runtergleiten zu lassen. Das ist also auch nochmal ein Teil, das kann man jetzt im Radio natürlich nicht beschreiben, wenn man die Deckel abhebt und wieder aufsetzt, dann gleiten die ganz langsam auf der entweichenden Luft runter. Mhm. Und das ist so ein Spiel, also da kommt dann Glanz in die Augen. Mhm. Aber ich glaube auch bei mir, wenn ich am Stand stehe.
Ja, das merkt man. Das ist ja immer, einerseits ist ja Radio mit der Stimme eine ganz tolle Geschichte, aber manchmal ist es immer ein bisschen schade, dass die Leute nicht sehen, wie Sie schon sagen, der Glanz in den Augen des Gastes. Und ja, der Herr Brustzeit, der strahlt gerade regelrecht. Das heißt, er ist also von seiner Kunst, seinem Kunsthandwerk voll und ganz überzeugt. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen am Ende. Ich tue jetzt eigentlich keine Musik mehr vorher zwischendurch rein, sonst schaffen wir es nicht mehr. Jetzt kommt so meine übliche Frage. Was habe ich eigentlich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Also beispielsweise auch, haben Sie eine Homepage? Wann stellen Sie hier in der Gegend mal aus? Solche Dinge, die jetzt noch unter den Tisch gefallen sind. Fangen wir mal vielleicht an hier in der Gegend.
Ja, am 2. November Wochenende, das ist glaube ich dieses Jahr 13., 14. November, ist die Zeughausausstellung oder Zeughausmesse, ich weiß jetzt nicht genau der Titel. Das ist ein Kunsthandwerkermarkt, der hier in Ulm stattfindet. Ich war vor 2 Jahren da, bin dieses Jahr wieder angemeldet oder habe mich angemeldet. Da ist natürlich möglich für Leute aus der Region hier die Sachen zu sehen. Ich bin eine Woche in Überlingen auf der Landesgartenschau mit meinen Sachen vertreten. Da arbeite ich auch an meinem Stand. Also da säge ich diese Paketerien. Die Termine finden Sie bei mir auf der Homepage. Das wäre brostzeit-holz.de. Mhm. Brostzeit geschrieben BROS und dann Zeit. Mhm. Und der Zeitpunkt, wann in Überlingen vom BDK da endlich der Pavillon öffnen kann auf der Gartenschau, wird, denke ich, beim BDK, Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg e.V., bekannt gegeben. Die sind natürlich, die brennen drauf, endlich loszulegen. Aber alles, was unter Dach ist, darf noch nicht aufmachen.
Ja, man muss halt froh sein, wenn es für den Sommer dann noch...
Ja. Also ich habe da in der Vorbereitungsgruppe mitgearbeitet. Wir sind parat, also wir sind fertig, wir könnten sofort loslegen. Eine schöne Veranstaltung, so wie sie geplant ist. Wir hoffen halt eben, dass sie auch stattfinden kann.
Und sind Sie da an Wochenenden oder Sie stellen da aus, gibt es da einen bestimmten Tag?
Ja, und zwar ist das Ich habe jetzt den Termin mir leider nicht aufgeschrieben. Das ist die letzte Woche vor den Ferien. Also Ende
Juli dann.
Ende Juli und dann gerade so in den August rein. Mhm. 25. bis 3. oder so.
Ah, ja, okay.
Passt vom Rechnen her nicht ganz.
Ja, nee, für aber eine so Woche.
Grob. Da in der Zeit.
In der Zeit, ja.
Ja, und da werde ich halt eben ein paar Katerien sägen, dieses Vertauschen vorführen und wie ich die dann verleime.
Ja, prima. Also da wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin und auch vor allem viel Freude an dem Arbeiten mit Holz. Es war schön, dass Sie da waren. Mir hat es also wieder viel Spaß gemacht, Sie da zu haben. Und ich habe immer, sage immer, wenn ich was gelernt habe, dann war es eine gute Sendung. Und ich habe das Gefühl, ich habe wieder viel gelernt. Also ganz herzlichen Dank, Herr Ostzeit, und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye und macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.